Herzlich willkommen zur 118. Session von Pixeltherapie, eurer wöchentlichen Therapiesitzung rund um die Welt der Videospiele und warum wir sie so gerne zocken. Ich bin der Chris, aka Hexerbär. Und heute nicht bei mir ist der David. Und Leute, es muss mit einer Entschuldigung losgehen. Denn wie euch aufgefallen ist, habe ich in der letzten Woche kein Update gepostet, keinen Podcast gepostet, weil ich keine Zeit hatte und auch zum ersten Mal in 118 Wochen nicht die Zeit gefunden habe, um mich dem Thema Videospiele so voll zu widmen, wie ich das eigentlich bisher getan habe. Und das liegt hauptsächlich daran, dass ich im Stillen und Heimlichen die letzten 2 Monate an dem wahrscheinlich größten Video meiner Karriere gearbeitet habe. Und das Video ist gut und in wenigen Stunden fliege ich mit dem Video nach Amsterdam auf die Blender Conference und dieses Video ist hauptsächlich in Blender entstanden. Es könnte vom Timing her nicht besser sein. Ich wollte das unbedingt erreichen und da mussten eben zum ersten Mal in 2 Jahren die Themen wie Videospiele oder andere wie Freundin in den Hintergrund rücken. Dementsprechend bin ich heute auch alleine in dieser Session ohne den David, der auch unglaublich viel zu tun hat und unglaublich viel arbeitet in den letzten Wochen. Der Oktober und der Herbst, der sind nicht nur die Zeit der Videospiele, nein, sie sind auch die Zeit der vielen Arbeit. Es hat für mich jetzt zum Glück ein Ende gefunden. Ich wollte den David aber jetzt nicht am Mittwoch um 9 Uhr in der Früh hier in eine Session ziehen. Ich mache das nur, weil ich es für richtig halte, diese Session aufzunehmen. Hier, auch wenn ich in wenigen Stunden in den Flieger muss, trotzdem mit euch so in die Woche zurückzublicken, beziehungsweise dieses Mal die Wochen zurückzublicken. Die Serie ist gerissen, sprechen wir es an, aber hey, ist auch okay nach 2 Jahren. Habe ich kein Problem damit, wir haben einiges geleistet, ich bin da stolz drauf. Blicken wir in die Zukunft, Session 118, was ist passiert, was habe ich denn gespielt, wenn ich schon keine Zeit hatte und still und heimlich ein cooles Video gemacht habe. Übrigens, noch ganz kurz zum Video, das ist ein Blender 3D Musikvideo für den Singer und Songwriter Sebi, ein guter Freund von mir, der auch hier in Wien wohnt und mit dem ich schon früher zusammengearbeitet habe. Das Video bekommt richtig gute Previews, also bin ich richtig stolz drauf und richtig heiß darauf jetzt, damit ja, zur Blender-Konferenz nach Amsterdam zu fliegen und das den weltbesten Artists der Welt zu zeigen. Und mal schauen, was dann so passiert. Aber, Leute, das erzähle ich euch dann beim nächsten Mal, widmen wir uns jetzt den Videospielen der Woche, beziehungsweise den Themen der Woche, beziehungsweise dem, was ich denn so gespielt habe, wenn ich schon keine Zeit hatte. Und ich sage es ganz ehrlich, viel tut sich dann nicht, aber eine Sache musste ich dann doch anreißen und das ist mein Replay von God of War. Denn Ragnarok steht in den Startlöchern, der ein oder andere hat es vielleicht mitbekommen. Die ersten, ja leider auch Spoiler florieren im Internet, aber auch die ersten wirklich guten Previews zu Ragnarok wirken sehr vielversprechend. VGC berichtet, dass das Spiel in jeder Facette besser ist als sein Vorgänger. Ich habe mir Talks bei den Rocket Beans dazu angehört, Kind of Funny Games schwärmt davon. Ich muss sagen, ich bin schon sehr, sehr heiß darauf, um zu sehen, wie es da weitergeht. Und eigentlich, wenn der David hier wäre, würde ich ihn fragen, was der beste Bosskampf ist, weil God of War, dieser erste Teil, nach der ersten Stunde, Vorsicht, Spoiler, kommt Baldur vor die Tür und es passiert mal einfach der beste Superhero-Fight der Videospielgeschichte. Wirklich toll inszenatorisch gemacht. Und ich habe mich dann gefragt, was sind eigentlich so die Boss-Fights, die mir in den letzten 20 Jahren in Erinnerung geblieben sind oder vielleicht sind sogar schon 30 Jahre. Aber da gibt es schon so viele, dass es mir fast schwerfällt, die alle an einer Hand abzuzählen. Ich glaube, alleine, wenn ich an die Soul-Serie denke, fallen mir da einige ein, wie zum Beispiel der Penetrator. Den werde ich nie vergessen. Ich glaube, den gibt es auch im Demon's Souls Remake. Aber alleine der Name, der hat sich einfach eingebrannt bei mir. Aber der Kampf ist auch nicht schlecht. Dann natürlich Lazarevich in Uncharted 4. No, sorry, Lazarevich in Uncharted 2. Uncharted 4 hatte tatsächlich keine guten Bosskämpfe, aber Lazarevich am Ende von Uncharted 2 ist mir in Erinnerung geblieben. Nicht unbedingt, weil es ein guter Bosskampf ist, sondern weil es der Bosskampf ist der finale Bosskampf und der irgendwie der weirdeste Teil des Spiels, weil er dich was ganz anderes macht als das Spiel davor, die 99% davor, und es passt irgendwie nicht ganz da rein und das hat sich deswegen auch in mein Gehirn gebrannt. Und natürlich The Last of Us Part 2. Der Endkampf in diesem Spiel, den werde ich nie vergessen. Der brennt sich ein wie eine Horrorerfahrung. Ich will hier jetzt nicht spoilern, was da so passiert, weil dafür halte ich das doch noch zu aktuell. Und ich möchte euch die Chance geben, falls ihr das wirklich hört, dem auch noch eure Zeit zu widmen, beziehungsweise zieht euch das rein, wenn ihr das nicht habt, das Ende. Hat es einfach emotional wirklich in sich. Das ist gar nicht so gameplay-technisch umwerfend, wie man das erwarten würde, aber das ist einfach inszenatorisch und auch schnitttechnisch unfassbar gut gemacht. Aber genug von Bosskämpfen, kurz zurück zu God of War. Zu God of War kann ich nur sagen, dass es ausgezeichnet ist. Also spielt sich heute noch so gut wie vor 5 Jahren. Ich bin wieder überwältigt, wie gut das Gameplay, vor allem das Kämpfen funktioniert, mit Atreus, wie er dazulernt, wie man wirklich seine Character-Arc miterlebt. Er ist einmal grumpy und verletzt, dann ist er krank, dann fühlt er sich als Gott und dann einmal nicht. Und es ist so facettenreich in so kurzer Zeit und das macht es wirklich fantastisch, dieses Spiel wieder zu erleben und natürlich Fragen vorauszuwerfen, wie der nächste Teil wohl ausgehen und ausfallen wird, mit welchen Themen spielen sie da. Atreus ist jetzt wesentlich älter und man hat jetzt schon diese Bilder im Kopf und diese Infos, und das ist, auf einmal nimmt man das Replay dann plötzlich anders wahr und denkt sich bei jeder Line, oh, hat die noch Auswirkungen, oh, war das Absicht, und da erwischt man sich schon des Öfteren beim Schmunzeln, dass irgendwie etwas in Ragnarok, von dem man jetzt schon ein bisschen mehr gesehen hat, auf einmal etwas wiedererkennt, das hier angesprochen wird. Hin zu Ragnarok bin ich auch gespannt, wie Sony Santa Monica mit der Aufgabe umgeht, einen größeren Roster an Charakteren in einer gleich langen Story einzubauen. Das Spiel soll ja zwischen 30 und 40 Stunden auch wieder ausfallen. Und bei God of War ist es, also dem ersten 2018er Teil oder dem Reboot, ist es eine sehr persönliche Story. Da geht es um vielleicht eine Handvoll von Charakteren, und jetzt vorausblickend auf den nächsten Teil wirkt das schon einen Step Up, ein bisschen mehr von allem. Und das ist nicht immer eine gute Sache. Das würde ich nämlich auch bei Horizon ein bisschen ankreiden. Das ist so ein bisschen nach hinten losgegangen für mich persönlich. Und ich glaube auch für den David. Das ist zwar ein gutes Sequel, aber more, more, more von allem, das ist halt auch nicht die Erfolgsrezeptur. Und ich bin gespannt, wie es vor allem bei so einem Semi-Open-World-Titel dann ausfällt, wenn du auf einmal mehrere Charaktere auch noch in die Story reinpfefferst. Wie viel Zeit bleibt da wirklich für so eine persönliche Story, die den ersten Teil so großartig gemacht hat in meinen Augen und auch jetzt beim Replay wieder ganz deutlich zeigt, dass das die Stärke dieses Spiels war. Abgesehen von dem Gameplay und dem Worldbuilding natürlich. Das spreche ich dem Spiel gar nicht ab. Ich finde es schade, dass es bis heute kein PS5-Update gegeben hat, kein echtes für God of War. Es ist mir schleierhaft, warum das vernachlässigt wurde, weil ich sehe, dass sich der DualSense anbietet, dafür eine Axt zu werfen, zu spüren, wie man eine Axt wirft. Aber ja, deswegen, ja, das ist mit ein Grund, wieso ich mich so auf den neuen Teil freue. Ich will Ihr wisst, ich bin ein riesiger Fan von dem DualSense Controller. Ich will es spüren und das Gefühl habe ich hier wieder nicht. Und mir fehlt das jetzt, wo ich weiß, wie es sich anfühlen kann, will ich es haben auf der PS5. Und deswegen freue ich mich so sehr, wenn ich den neuen Teil dann mit dem DualSense Controller spielen kann. Was ich bei God of War noch sagen möchte, ist, dass ich diese Previews, die gerade im Internet florieren, sehr lobe oder sehr abfeiere, weil sie sehr lobenswert sind, also sehr positiv auch. Aber die Spoiler-Gefahr ist aktuell größer denn je. Und bei so einem storylastigen Spiel habe ich da echt keinen Bock drauf, jeden Tag darauf achten zu müssen, auf welchem Feed ich bin, in welcher App ich bin, auf welchem Messageboard ich bin. Es ist wirklich nicht notwendig, ein Game heutzutage 3 Wochen im Voraus Leuten zu geben, ganz ehrlich, damit man über die ersten 5 Stunden sprechen kann. Weil über mehr dürfen die Journalisten eh nicht sprechen, aber es gibt halt bestimmt den einen oder anderen, der da draußen auch so ein Troll ist, sagen wir es so, und andere Leute gerne spoilert. Und ich habe 5 Jahre auf dieses Ding gewartet und ich werde es mir jetzt nicht 2 Wochen, bevor es selbst in meinen Händen liegt, spoilern lassen. Darauf habe ich keinen Bock. Ich bin da viel zu involviert emotional, um da noch objektiv zu bleiben. Denn ja, ich halte es für eine der besten Videospiel-Stories ever und kann nicht erwarten, wie der nächste Teil ausgeht. Deswegen bin ich auch so vorsichtig, was die Berichterstattung aktuell angeht und sehr vorsichtig mit Infos, weil selbst der letzte Story-Trailer war zwar geil, aber auch mir schon zu viel fast. Der hat mich damals voll überzeugt, aber mir wäre ehrlich gesagt am liebsten, ich hätte das alles nie gesehen und würde es dann im Spiel zum ersten Mal wirklich erfahren. Es ist schon klar, wieso Sony das macht. Sie sind sich ziemlich sicher, dass das ein sowohl kritischer als auch finanzieller Erfolg wird. Die Previews stimmen dem bei, die unterstreichen das. Und ich denke, sie haben recht, aber nicht unbedingt das Recht, dann das 3 Wochen früher quasi rauszuhauen, nur damit es diese guten Previews gibt. Das ist einfach ein viel zu großes Zeitfenster und aus meiner Sicht heutzutage viel zu riskant. Es gibt einfach immer den einen, der es dann den anderen versaut. Zumindest ist das, wie ich die letzten Wochen und Monate aufgenommen habe oder wahrgenommen habe. Aber okay, genug von God of War, kommen wir zum News-Ticker. Tick-Tack, 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 Tick-Tack. Und diese Woche geht es im News-Ticker um die große Rückkehr von Konami auf die große Showbühne mit Silent Hill. Und die hatten einen Showcase, der hieß, glaube ich, Silent Hill Transmission. Und da wurden insgesamt, lasst mich nicht lügen, ich glaube, 3 bis 4 Spiele angekündigt und ein neuer Film. Es war nicht immer ganz klar, was jetzt eigentlich welches Spiel vom anderen unterscheidet, weil es waren eigentlich immer nur Render-Trailer oder irgendwie inszenatorisch aufwendige Bilder zu Horrormusik geschnitten und ich glaube kein einziges Mal Gameplay gezeigt, aber die ganze Welt spricht darüber, denn Konami ist zurück im Videospielgeschäft nach vielen, vielen Jahren, beziehungsweise wer sich noch erinnern wird an den großen Fallout, no pun intended, an den großen Fallout von Hideo Kojima und Konami 2015 zum Release von Metal Gear Solid 5. Da dachten wir alle, also da florierte das Hashtag Fuck Konami jeden Tag auf Twitter. Da wollte niemand mehr etwas damit zu tun haben. Sie selbst haben dann noch versucht, ohne Kojima mit der Metal Gear-Reihe, ich glaube Metal Gear Survive, an den Start zu bringen, beziehungsweise weiterzumachen mit der Serie. Und das ging komplett nach hinten los. In Japan ist das Unternehmen erstaunlich groß, also ein wirklicher Player, was Pachinko-Maschinen angeht, vertreibt aber auch Versicherungen und die sind da nicht wegzudenken. Aber jetzt kehren sie zurück auf die Weltbühne und auch in das Videospielgeschäft. Und auch ohne Kojima und kündigen eben die nächsten die nächsten, ja, großen Titel der Silent Hill-Serie an und sie scheinen sich dabei inspirieren zu lassen von Capcom und was die mit der Resident Evil bzw. den Remakes von dieser Serie gemacht haben. Denn Silent Hill 2, das Remake, steht ganz im Fokus von, oder stand ganz im Fokus von diesem Showcase. Und ja, Leute, wenn man sich die Bilder ansieht, und Silent Hill 2 gilt halt einfach als dieses Horror-Magnum-Opus von damals. Ich habe es selbst nie wirklich durchgespielt. Ich habe es angespielt. Ich habe das Gefühl, irgendwie hat das jeder mal in den Händen gehabt. Aber mir war das einfach damals schon zu scary. Oder nicht zu scary. Mir war es auch irgendwie... man hat nie genug gesehen. Ich meine, das war einfach so limitierte Grafik mit diesem Nebel damals. Und das waren ein paar Polygone und Texturen. Das war dein Platz für Inspiration und Ängste. Aber das war halt einfach früher zu schwer zu verstehen, als wir das mit jungen Jahren in den Controller-Händen hatten. Und jetzt das Remake zu sehen, macht mich halt doch schon sehr neugierig. Ich bin ein großer Horrorfan übrigens. Ich meine, das ist tatsächlich die Renaissance der Horrorspiele. Jetzt mit Silent Hill, Resident Evil. Wir bekommen Dead Space zurück, Resident Evil 4 kommt zurück und oh mein Gott, jetzt kommt Callisto Protocol bald im Dezember. Meine Güte, ich weiß nicht, was los ist, aber wir Horrorfans essen richtig gut und deswegen bin ich so interessiert daran, was dieses Remake dann sein wird, beziehungsweise wenn sie sich schon inspirieren lassen von Capcom, sind sie dann auch bereit, die Story zu ändern? Ich weiß nicht, wie die Story von Silent Hill 2 war, aber es hat schon einen immensen Anteil daran, wenn sie sagen, sie ändern die Story und also zum Besseren und fügen vielleicht sogar, weiß ich nicht, Elemente hinzu zum Gameplay, die dann auch erklären, warum in der Story gewisse Dinge passieren. Also wie bereit sind sie da, neue Wege zu gehen? Das Gleiche wurde bei Resident Evil gemacht. Da gab es Story-Parts, die wirklich eins zu eins übernommen wurden. Und dann gab es auch Abweichungen davon. Das fand man auch beim Final Fantasy VII Remake okay. Und warum kann das nicht auch etwas sein für das Silent Hill 2 Remake? Ich bin gespannt darauf, weil ich voll Bock drauf habe. Die Vergleichsbilder sind jetzt schon da. Die kann man jetzt schon sehen von früher und von damals. Und die sind beeindruckend. Ich muss aber sagen, Konami an die RE-Engine kommt ja da leider nicht ran. Für mich wirkt das auch noch ein bisschen zu platt, will ich sagen. Ich bin mir nicht sicher, ich würde es gerne mal wirklich dann hundertprozentig in bewegter Form sehen, wenn es über meinen eigenen Kasten flimmert und nicht über das Internet, beziehungsweise in einem Stream, dass ich das in voller Auflösung genießen kann. Ich glaube, nur dann setzt auch so ein Horrorspiel wirklich seine volle Wirkung in Kraft. Also da habe ich schon richtig Lust drauf. Ich bin wirklich gespannt zu erfahren, was dieses Spiel so großartig macht. Wie gesagt, viele schwärmen davon. Und das jetzt mit dem Remake zu machen, ist halt einfach toll. Und darauf kann ich mich freuen. Es gibt kein Release-Date leider. Und es ist auch das Einzige neben dem neuen Teil, das wirklich mich anspricht. Also es gibt noch Silent Hill F, das wurde am Ende gezeigt. Es wäre zu kompliziert, wenn wir die jetzt alle durchgehen müssten, aber es gibt noch Silent Hill F, wobei das F so ein kleines F ist, wie ein F-Stop bei einer Kamera. Jetzt vermuten viele, einige User, dass das eben etwas zu tun hat mit der Blende eines Objektivs, beziehungsweise das ist der Blendenwert eines Objektivs bei einer Kamera und dass man da eben, ja, den Horror fotografieren muss. Ob und wie sich das dann auswirkt, werden wir sehen. Ich habe keine Ahnung, ist natürlich nur eine Vermutung. Aber der Trailer ist krass, ey. Das ist ein geiler Render-Trailer, auch wenn ich es nicht geil finde, auch wenn ich lieber Gameplay sehen würde. Render-Trailer sind geil. Ich finde nur, bei so Showcases sollte man halt auch zumindest wenn man 5 Spiele ankündigt oder so, dann sollte man halt mindestens einmal wirklich Gameplay zeigen. Und ich glaube nicht, dass das wirklich passiert ist, leider. Das ist schade. Und Silent Hill 11 hat eben diesen krassen Render-Trailer, der verspricht, dass das Spiel in Japan oder in Asien zum Teil stattfinden wird. Das ist unüblich für die Serie, habe ich mir sagen lassen, weil ich glaube, das wird mit England verbunden, lasst mich nicht lügen, aber ich habe das Gefühl, dass hauptsächlich Silent Hill-Teile an einem eher bestimmten Ort namens Silent Hill und der liegt nicht in Japan stattfinden. Und Silent Hill 11 hatte eben im Render-Trailer diesen asiatischen Look, der dann von irgendeiner roten Seuche übernommen wird. Und das war von scary bis inspirierend alles, nur nicht überzeugend. Vielleicht die Musik am Ende, ich weiß nicht, wie der Künstler ist, ist auch ein ganz bekannter Dude, ich glaube Yamaoka, der schon damals die Musik gemacht hat für Silent Hill 2, auch dieses ganz, ganz berühmte Theme der Serie geschrieben hat. Und der ist jetzt auch dabei bei Silent Hill 11 und ich muss da einfach mehr sehen. Ich habe von dem Render-Trailer jetzt nicht so einen guten Eindruck. Da sind vielleicht ein paar Geheimnisse für Serienveteranen dabei, vielleicht ein paar Easter Eggs, aber nicht etwas, das ich jetzt herauslesen könnte. Ja, ein Horrorspiel in Japan, hallo, da steht mein Name drauf, klar, das würde ich sofort zocken, aber erst muss ich mehr sehen. Ich muss noch mehr sehen, bin ich ganz überzeugt. Abseits dessen, lass uns noch ganz kurz über die anderen Spiele sprechen. Ich glaube, Silent Hill Ascension ist das Live-Service-Game, das sie jetzt großziehen wollen. Darüber, ich weiß nicht, was ich darüber sagen soll, weil ich halte das einfach für keine gute Idee. Es ist gut, wenn man mit einem großen Announcement zurückkehrt auf die Showbühne. Das halte ich für richtig und wichtig, dass Konami das auch als Unternehmen tut. Aber auch nicht auf diese Art und Weise. Mit einem Silent Hill Live-Service-Game, wo die Spieler die Geschichte mitschreiben, so auf die Art, und man wieder nichts gesehen hat zum Gameplay, man wenig Infos bekommt über das Spiel selbst. Einfach nur wieder, um auf diesen Live-Service-Hype-Train mit aufzuspringen. Tut das Serie nicht gut in meinen Augen und darüber muss man jetzt auch nicht viele Worte verlieren. Abseits dessen kann man aber noch erwähnen, dass ein neuer Silent Hill-Film entstehen wird, der wieder mit dem alten Director, den Namen habe ich leider vergessen, er war aber auch in diesem Transmission Showcase. Ich muss mal zurückgehen und mir noch den alten Film ansehen aus den, ich glaube, frühen 2000ern, der ja bis vor kurzem oder bis relativ oder relativ lange auch als eine der besten Videospielverfilmungen galt, die es so gibt. Das würde ich jetzt nicht mehr behaupten. Diese Zeiten sind, glaube ich, vorbei. Wir leben ja in Zeiten, wo eine Videospielverfilmung nach der anderen ins Haus steht oder schon im Kino war und es in Zukunft noch mehr geben wird und wir überflutet werden von den ganzen Videospielverfilmungen und Serien. Aber Silent Hill, den Film von damals, kann ich echt jedem empfehlen. Deswegen schließen wir auch dieses Thema jetzt ab, weil über den Film möchte ich jetzt wirklich nicht in einem Videospiel-Podcast sprechen und widmen uns dem anderen Horror-Thema, nämlich Resident Evil. Und Resident Evil 8 bekommt jetzt bald sein Winter-DLC. Darauf freue ich mich besonders, denn ich find's richtig geil, was Capcom mit dem 8. Teil gemacht hat, mit Village. Nicht so geil wie den 7. Teil, gebe ich ehrlich zu, der steht noch ein bisschen höher. Der 8. hat aber ein besonderes Ende, das ich euch jetzt nicht spoilern werde. Der ist aber unmöglich macht, dass es im 9. Teil normal weitergeht. Der 8. Teil beendet, und das sagt Capcom selbst, die Winter-Serie, glaube ich, also der Protagonist Ethan Winter, ist halt dann nicht mehr da, sagen wir so. Und seine Tochter Rose, die auch schon im 7. Teil angesprochen bzw. ein Thema ist, übernimmt jetzt in diesem DLC die Hauptrolle. Und das in Third Person Und das mit, ich weiß nicht, mit Horror-Superkräften und einer Waffe, und sie muss wieder zurück in das Village, um auf den Spuren ihres Vaters irgendetwas zu suchen. Und das Ganze findet irgendwie in ihrem Kopf statt, aber es ist auch irgendwie 16 Jahre später angesiedelt und soll dann wahrscheinlich schon verlinken auf den 9. Teil, wo niemand weiß, was passieren kann, weil es, naja, theoretisch einen anderen Protagonisten geben muss. Und das ist so spannend, hier zu philosophieren, wie könnte es weitergehen. Und ich weiß, es wird nicht so eindeutig. Die sind sehr kryptisch, die Resident Evil. Die sind auch nicht immer logisch. Die sind eigentlich überhaupt nicht logisch, aber sie machen Spaß und sie laden ein zum Nachdenken. Und sie sind halt wirklich für mich auch sehr inspirierend, so wie alle Horrorspiele da draußen. Aber besonders Resident Evil 8 hat mich schon sehr beeindruckt damals. Das war schon ein gutes Game. Deswegen freue ich mich jetzt auf das Winter DLC, um dieses Rose-Ding, diese Rose-Kampagne zu zocken und Resident Evil 8 vielleicht mal kurz anzureißen im Third-Person-Modus, der jetzt frisch dazukommt und auch gratis getestet werden kann, soweit ich weiß. Denn ich glaube, in diversen Stores, kann man sich eine einstündige Demo laden, um sich das mal selbst anzusehen. Und wer im First-Person-Modus zu viel Angst hat, der probiert dann einfach die Demo im Store und kann das für sich selbst auschecken. Ich werde es auf jeden Fall ausprobieren. Ich finde besonders cool dieses Feature, das wurde auch im Resident Evil Showcase gezeigt und erwähnt, dass man Ethan Winters Gesicht nie sehen kann. Jedes Mal, wenn man die Kamera zu seinem Gesicht dreht, schaut er weg. Ich frage mich dann, was die Modder daraus machen, wenn sie irgendwie schaffen, die Kamera zu rotieren, damit wir sehen, was dort ist. Oder ob dort einfach irgendwie eine leere Textur ist oder so. Das wär ganz lustig dann zu entdecken. Aber ja, das kommt bald, das Winter DLC, jetzt Ende Oktober. Und was natürlich auch gezeigt wurde und im März nächsten Jahres kommt und wirklich die Show gestohlen hat, meine Freunde, ist das Resident Evil 4 Remake. Und holy shit, Leute, schaut das gut aus. Oh mein Gott, das war Gameplay von Anfang bis Ende und hat dich so weggerockt. Meine Güte, wie intensiv ist dieser erste Encounter in diesem kleinen spanischen Dorf. Holy shit. Richtig krass, richtig krass. Und wie Leon die Motorsäge mit seinem Revolver abwehrt. Brillant und so cool, es sieht so cool aus. Macht natürlich absolut keinen Sinn, aber hey, das ist das Geile an Resident Evil. Es überrascht dich halt auch auf solche Arten und es muss ja irgendwie eine Art zu überleben geben und das schafft solche intensiven Momente und das sind so viele Gegner on screen und so viele Möglichkeiten auch für so flächendeckenden Damage zu sorgen. Das war wirklich ein cooler Moment in dem Showcase und hat wirklich gezeigt, dass die Leute, die bei Capcom Resident Evil entwickeln und diese Remakes machen, sich das wirklich zu Herzen nehmen. Das sind so schöne Remakes, das sieht so fantastisch aus. Das sage ich jetzt auch nur, weil man halt im direkten Kontrast dazu einen Tag davor oder zwei Tage davor das Silent Hill 2 Remake gesehen hat. Du hast da diese gleichen Shots, die in den Trailern verwendet werden und du, ich sehe das und sehe, wie crystal clear diese RE-Engine ist, wie wunderschön designed und texturiert und ausgeleuchtet diese Umgebungen sind, die volumetrischen Effekte in Resident Evil sind. Geil, einfach geil. Ich kann da, ja, also jetzt speziell in dem Viererteil, das sieht so gut aus. Resident Evil 4 gilt als ein Meilenstein der Spielegeschichte, hat, glaube ich, Third-Person-Shooter damals wirklich auch revolutioniert, wurde oft neu aufgelegt oder geremaked, aber noch nie auf diese Art und Weise. Ich habe es damals, glaube ich, selbst als Remake auch wahrgenommen auf der PS2 und war ganz, ganz jung. Das war überhaupt eines meiner allerersten Horrorspiele. Ich habe es nie ganz durchgezockt, glaube ich, weil sehr, sehr, mir kam das sehr lange vor für einen Resident Evil Teil. Also damals für den ersten auch. Habe es dann nie ganz durchgezockt, weil es gegen Ende hin komplett abgefahren wird, einfach komplett over the top. Und bin jetzt deswegen noch gespannter auf den vierten Teil und das Remake und wie sie da auch vor allem die Story wieder ändern, dass sie beim zweiten Teil so gut gemacht haben. Den zweiten Teil, zu dem hatte ich keine nostalgischen Gefühle, den habe ich nie wahrgenommen. Damals war ich wirklich zu jung, der kam ja irgendwie 1999 raus oder noch früher, ich bin mir gar nicht sicher. Ich glaube, das ist ein 90er. Und zum vierten Teil von Resident Evil habe ich einfach echte nostalgische Gefühle. Da habe ich einfach echte Bezüge dazu, weil ich das damals selbst gespielt habe. Nie zu Ende. Ich weiß zwar, wie es ausgeht, weil ich den einen oder anderen Speedrun mal gesehen habe oder so mal ein Replay vielleicht bei den Rocket Beans oder so. Aber noch nie habe ich da das Ende selbst miterlebt. Und jetzt ist es natürlich spannend, ob Capcom sich ein Herz fasst und auch hier wieder, und ich bin mir sicher, das passiert, hier wieder in gewissen Sätzen die Story verändert und wie das dann das Gameplay-Gefühl verändert. Ich bin da schon überzeugt, dass Capcom sich ein Herz fassen wird und das machen wird. Und ich bin extrem gespannt darauf. Ich freue mich und bleibe da interessiert dran. Es sieht einfach verdammt gut aus. Das kann ich einfach dazu sagen. So. Okay, kommen wir noch schnell zu Gotham Knights. Das hat leider gar keinen guten Release, kommt mir vor, beziehungsweise die Reviews und Previews für dieses Spiel sind ganz, ganz schlecht. Viele Leute raten davon ab, dieses Spiel zu kaufen. Es hat auch vor wenigen Tagen oder vor dem Release noch eine Meldung gegeben, dass das Spiel keinen Performance-Modus besitzen wird. Das heißt, es ist auf 30 Frames per Second limitiert, obwohl es keine Last-Gen-Version gibt. Der eine oder andere mag sich vielleicht noch erinnern, dass es ein Announcement gab, dass die Entwicklung von Gotham Knights für die Last-Gen-Version eingestellt wird, um sich vollkommen auf die Current-Gen, ich sage jetzt nicht Next-Gen, zu fokussieren, um ja die Performance zu heben. Und das ist jetzt natürlich schon auch irgendwie ein Rätsel für viele, dass es trotz dieser Einschränkung oder dass es trotz dieser Meldung oder dieser Einstellung der Last-Gen-Version keinen tatsächlich spürbaren Performance-Boost gibt. Aber wenn das Spiel, und das ist ja jetzt draußen und hat keine guten Wertungen und es performt schlecht, und wenn das Spiel auf selbst Next-Gen-Konsolen, jetzt sage ich erst Next-Gen, wenn das Spiel auf Current-Gen oder PS5 und Xbox aktuell schlecht performt, man mag sich vorstellen, wie das auf einer PS4 Base-Version aussieht. Oder auf einer Xbox One Base-Version. Man mag es sich nicht vorstellen. Da haben sie wahrscheinlich von Cyberpunk gelernt, die Leute hinter Gotham Knights, und sich gedacht, wisst ihr was? Lasst uns nicht diesen Fehler machen. Aber ja, das Spiel ist jetzt draußen nach vielen, vielen Jahren der Entwicklung. Ich glaube, das letzte, was wir von diesen Entwicklern gesehen haben, ich glaube, das ist Warner Brothers Montreal. War Arkham Origins, und das war fast vor 10 Jahren. Und in der Zwischenzeit haben sie Gotham Knights entwickelt, und es ist ganz ehrlich ein Desaster für dieses Investment. Leute, das kann man, glaube ich, schwer in Worte fassen, aber ich nehme an, es ist auf dem Niveau eines Avengers. Und wie lustig ist, dass es diesmal DC erwischt und nicht Marvel. Aber jetzt hat es halt beide erwischt, und viele sollten vielleicht davon lernen. Denn das ist wieder so ein Ding, ein Spiel auf einem Reißbrett entworfen, wo jeder von euch wahrscheinlich 10 Minuten auf dieses Gameplay starrt und sich denkt, das kann man so eigentlich nicht hergeben, das kann man so eigentlich nicht vertreiben. Wer hat denn hier die Zügel in der Hand bzw. das Sagen, denn ich muss mit ihm reden. Ich will jetzt gar nicht so ins Detail gehen, wen das interessiert. Es existieren viele Reviews und Previews da draußen. Man kann sich gut informieren. Ich habe mir vor allem das von SkillUp angesehen. Der sagt, er empfiehlt das Spiel nicht, geht da sehr gut ins Detail über gewisse Gameplay-Elemente, die total fragwürdig sind und freischaltbare Skilltrees, die komplett unnötig sind und dir den Spielspaß rauben. Und ja, deswegen steht das Spiel unter keinem guten Stern, aber es gibt doch noch einen Versuch der Überzeugung von Warner Brothers Montreal, denn es erhält, Gotham Knights erhält einen gratis 4-Spieler-Koop-Modus am 29. November und der heißt Heroic Assault und da können wir uns dann alle selbst und vor allem kostenlos von der Performance überzeugen. Man möge hoffen, dass es bis dahin vielleicht sogar einen Performance-Modus gibt. Ich bezweifle es, aber wenn sie einen entwickeln, dann lieber jetzt. Aber man hat aus Interviews schon herausgehört, dass das wohl sehr weit weg sein soll, beziehungsweise gar nicht möglich, aufgrund der ganzen Coop-Features. Aber ja, Gotham Knights, gar nicht mal so gut. Leider einer der Verlierer dieses Spieleherbstes. Ich möchte aber die Session jetzt mit einer guten Nachricht beenden. Age of Mythology Retold, das nächste Remaster eines 2002er Strategieklassikers. Auch ein Spiel, das ich damals als kleiner Bub auf meinem PC installiert und geliebt habe, Leute. Das war wirklich mit Warcraft 3 eines der besten Strategiespiele für mich damals. Es war simpel, es gab keine großen Kämpfe, du konntest dich aufs Aufbauen konzentrieren, mehr auf das Leben deiner Völker und es hatte halt diesen mythologisch angehauchten Spirit, sag ich mal, der schon die Verpackung damals aus dem Regal schreien ließ und ich musste es einfach haben, habe ich mir gesagt, und hatte es dann und habe es geliebt. Und es gibt verschiedene Völker in Age of Mythology, so wie in jedem Strategiespiel. Ich glaube, die Griechen, die Ägypter und ein nordisches Volk. Ich bin mir jetzt aber nicht sicher genau. Es ist 20 Jahre her. 20 Jahre ist das her. Krass. Und da habe ich einfach richtig Bock drauf, das in guter Grafik zu sehen, das wieder zu erleben. Es gibt leider kein Release-Datum dazu. Das Ganze wurde angekündigt von Microsoft und die haben ja schon bewiesen, dass sie mit Age of Empires, der Definitive Edition, zum Beispiel ein wirklich gutes Strategiespiel remaken können. Außerdem war Age of Empires 4 auch fantastisch und ich habe eh darüber erzählt, das lief bei mir zu Weihnachten relativ lange über den Bildschirm und ich mag einfach so cozy Strategiespiele, wenn man sich vor allem in der Winterzeit in einen Sessel knuspern kann für ein paar Stunden, um dann sein griechisches Volk irgendwie ins Licht zu führen. Und deswegen habe ich richtig Lust auf Age of Mythology. Kann ich echt jeden Strategiefreund empfehlen. Es wird sich wahrscheinlich nicht zu dieser Weihnachtszeit ausgehen, aber vielleicht zur nächsten. Und ob, das erzähle ich euch dann in der nächsten Session von Pixeltherapie. So, aber das soll es jetzt gewesen sein. Ich muss zum Flughafen. Wie gesagt, Leute, ich entschuldige mich nochmal, dass wir letzte Woche keine Session für euch hatten. Dass der David heute nicht dabei sein kann. Auch der arbeitet extrem viel. Aber ich muss auch mich entschuldigen, dass ich letzte Woche das vernachlässigt habe. Aber ich habe einfach diese Zeit gebraucht, um dieses Video fertigzustellen. Das ist eines der besten Videos, das ich in 15 Jahren meiner Karriere gemacht habe. Und ich bin unglaublich stolz darauf, jetzt gleich damit nach Amsterdam zu fliegen, um das den weltbesten Blender-Artist zu zeigen. Das ist eine richtig spannende Zeit, gerade für mich. Deswegen gönnt mir das, freut euch auf die nächste Session, ich werde euch im Bilde haben, wir kehren zurück, spätestens mit God of War, Ragnarok schlagen wir wieder richtig hart auf. Danke fürs Zuhören an alle, bis zum nächsten Mal, euer Hexerbär, ciao!